Herzlich willkommen zu Newsfluence, dem Horizont-Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Ich bin Eva-Maria Schmidt, Chefredakteurin von Horizont. Und wie immer begrüße ich Sie und euch gemeinsam mit Mandy Schammer, steht hier links neben mir.
Hallo.
Meiner Kollegin aus dem DFV. Mandy ist Social Media Lead Managerin bei der DFV Mediengruppe, zu der auch Horizont gehört. Ja, heute ist eine ganz besondere Folge, nicht nur, weil es die letzte unserer Staffel, der ersten Staffel von Newsfluence ist, auch deswegen, weil wir das Ganze heute als Live-Talk aufzeichnen aus dem Studio 13 bei der DFV Mediengruppe und auch, weil wir uns nicht ein oder eine, sondern gleich vier Expertinnen ins Studio geholt haben. Sie sind uns zugeschaltet und heute nehmen wir uns zu sechst TikTok vor, einer der jüngeren Social-Media-Kanäle. Vor allem junge Menschen nutzen TikTok und auch die anderen Social-Media-Kanäle bevorzugt, wenn es darum geht, Nachrichten oder sich eine Meinung zu bilden, Nachrichten zu konsumieren. Und was aber klar ist, das haben Studien gezeigt, dass man die Rolle von Influencerinnen bei diesem ganzen Thema nicht überschätzen sollte. Guter Journalismus ist auch in der jungen Zielgruppe gefragt, allerdings in Abgrenzung zu werbefinanzierten Inhalten und zu Persönlichkeiten. Mit unseren vier Expertinnen wollen wir genau darüber sprechen. Wie macht man guten Journalismus auf TikTok? Wie nutzt man den Algorithmus für sich, um seine Inhalte, um sich selber als Journalistin zu positionieren? Und wir haben dazu eingeladen Amelie Marie Weber, sie ist Head of Social Media bei Funke. Tom Klein, er ist Koordinator für Community Management beim Hessischen Rundfunk. Yannick Lipp, er ist Head of Brand Management bei Chip, bei Boda Forward. Und Luisa Schneider, sie ist Multimedia-Reporterin und Moderatorin beim SWR. Euch vielen erstmal herzlich willkommen. Ganz kurz noch zu dem Prozedere heute. Wie in unserem Podcast teilen Mandy und ich uns wieder auch heute bei unserem Digital Talk die Gespräche auf. Wir nehmen uns für jedes circa 10 Minuten Zeit. Anschließend steigen wir mit allen in die Diskussion ein. Wir freuen uns auch wirklich sehr, wenn ihr mitdiskutiert. Die Fragen können in den Chat geschrieben werden. Wir greifen die dann sehr gerne auf. Wir versuchen, die auch ein bisschen zu sortieren und versuchen, alle Fragen zu stellen. Ich spreche zunächst mit Luisa über Personal Branding und dann mit Amelie über Formatentwicklung. Mandy, dann übernimmst du.
Genau. Und ich spreche dann mit Tom Klein über Community Management auf TikTok. Und im Anschluss mit Yannick Lipp sprechen wir über Vermarktung, Abo-Vermarktung, Geschäftsmodelle auf TikTok.
Genau. Und jetzt darf ich erstmal mit Luisa sprechen. Hallo Luisa. Hier bis später, Mandy. Danke schon mal. Ja, Personal Branding ist ja im Journalismus eine Geschichte, die ist nicht ganz so einfach. Als Journalisten in der Ausbildung lernen wir, die Inhalte stehen im Mittelpunkt. Und außer wenn wir selber einen Kommentar schreiben, nehmen wir uns eigentlich zurück. Wenn man jetzt an TikTok gerade denkt, es hängt sehr viel davon ab, wer diese Kurzvideos im Grunde publiziert, was den Erfolg des Kurzvideos angeht. Luisa, Personal Branding im Journalismus, was bedeutet das eigentlich?
Ja, also ich glaube, Personal Branding ist halt eigentlich in keinem Bereich mehr wirklich wegzudenken. Die Frage, die wir uns eigentlich heute stellen müssen, ist so, warum folgen eigentlich mehr Menschen dem Social-Media-Profil von zum Beispiel Steve Jobs im Vergleich zu seinem Unternehmen Apple? Die Antwort ist eigentlich ganz leicht, und zwar, weil er eine Person ist, also eine Privatperson. Und das ist eigentlich gerade, ja, wie Social-Media funktioniert. Menschen folgen Menschen. Wir brauchen Identifikationsflächen und eben Menschen, mit denen wir uns identifizieren können. Und das müssen wir uns eigentlich hinter die Ohren schreiben. Heißt, ein Format oder wie auch ein Unternehmen selbst funktioniert ohne Gesicht einfach nicht mehr. Und das hört sich erstmal an wie eine, ja, Absage an klassische Medien zum Beispiel. Aber es birgt auch einfach total viele Potenziale, die wir hier eigentlich sehr gut nutzen können für guten, hochwertigen und einfach qualitativen Journalismus für die Zukunft. Wir haben zum Beispiel einfach direktere Rückkanäle. Die Kommunikation mit den Rezipierenden ist viel intensiver und enger. Menschen schenken dir einfach mehr Glauben und identifizieren sich mit dir. Und natürlich, weil dir Menschen glauben und ihr Vertrauen schenken, dürfen wir sie deswegen nicht runterlassen, beziehungsweise damit geht natürlich eine gewaltige, ja, Verantwortung eigentlich einher. Und der müssen wir einfach unbedingt gerecht werden, indem wir sicherstellen, dass wir zum Beispiel keine Halbwahrheiten teilen, ne, die Quellen fundiert recherchiert angeben und einfach wirklich qualitativen und hochwertigen Journalismus einfach anbieten und gleichzeitig natürlich zum Beispiel Community Management einfach wirklich ernst nehmen.
Jetzt arbeitest du ja auch in einem traditionellen Medienhaus, auch wenn es elektronische Medien sind. Also es ist ja wirklich traditionell, der SWR. Und da, klar, Bewegtbild ist für euch etwas, was man kennt, aber Bewegtbild auf TikTok ist ja was ganz anderes. Was funktioniert denn deiner Meinung nach im Plattformjournalismus anders? Also wenn du jetzt an Bewegtbild denkst, wenn man eine Nachrichtensendung hat, dann hat die eine gewisse Sendezeit. Wenn man auf TikTok etwas kommunizieren will, hat man 15 Sekunden, 50 wäre schon viel zu viel. Was funktioniert da anders und was muss der Journalist, die Journalistin anders machen?
Ja, also du hast es ja gerade eigentlich schon aufgegriffen, ne? Wir haben nur 15 bis vielleicht 30 Sekunden, um überhaupt die Menschen erstens mal an unser Format zu binden und gleichzeitig dann auch qualitative Informationen zu geben. Und das ist zum einen einfach die Schwierigkeit, ne? Wir haben einfach wirklich diese kurze Zeitspanne, um die Menschen von uns zu überzeugen, um ihr Vertrauen zu gewinnen und eben, wie gesagt, einfach wirklich recherchiert, gute Informationen anzugeben. Aber gleichzeitig hört ja die Sendung eigentlich nie auf. Wir sind 24/7 immer auf Social Media und da müssen wir eben die Menschen rund um die Uhr eigentlich bespielen und dadurch eben auch rund um die Uhr unsere Kanäle hinsichtlich des Community Managements wirklich abchecken und immer wieder gucken, was haben die Menschen geschrieben, wie haben sie reagiert. Am besten halt, wenn Shitstorms irgendwie auftreten sollten. Das ist ein Riesenthema auch, weil wir es ja auch mit den klassischen Medien in den öffentlich-rechtlichen Häusern eben momentan mit Menschen zu tun haben, die unsere Reputation irgendwie anzweifeln. Und da müssen wir eben das Ganze dann abfedern. Heißt, wir senden rund um die Uhr und wir müssen einfach rund um die Uhr dann auch wirklich wie Wache stehen quasi und wirklich einfach wach sein und mit den Menschen kommunizieren.
Kriegt man das hin, als Journalistin sich selber zur Marke zu machen? Was bedeutet das denn für einen selber? Weil so vor die Kamera zu treten, ist ja nun nicht jeder Fraus Ding.
Also zunächst einmal, ich glaube, es ist einfach wirklich schwer, den Anfang zu schaffen, quasi sich wirklich hinauszutrauen, vor die Kamera zu trauen, ne, in die Kamera zu reden. Auch für mich war das eine große Hürde, die man am Anfang erstmal nehmen muss. Und dann irgendwann fühlt man sich wirklich auch einfach wohl, ins Handy zu quatschen oder wirklich in die Kamera zu reden. Das ist alles eine Frage des Learnings, der Anpassung. Aber es erfordert einfach wirklich viel Mut. Und was dann eben dazugehört, wenn man sich eben dann dem Personal Branding zum Beispiel im Journalismus verschreibt, ist, dass man ein Thema sich raussucht, ne? Am besten eben ein Thema, das einem am Herzen liegt, wo man nicht irgendwie nach 2 Wochen sagt, also eigentlich habe ich keine Lust mehr darüber zu reden, sondern dann muss man halt sich dazu auch verschreiben quasi. Und das sind die 2 größten Hürden, die man erstmal nehmen muss. Also einmal ein Thema finden und zum anderen sich wirklich einfach mit den Medien vertraut machen, mit der Kamera vertraut machen und sich erstmal raustrauen quasi.
Was heißt das denn für deinen Arbeitgeber? Normalerweise ist eine Redaktion, eine Sendung eine Marke für sich. Also wenn jemand klassisch im linearen Fernsehen Nachrichten schauen will, du bist beim SWR, deswegen nehme ich jetzt mal eine ARD-Sendung, schaut man vielleicht die Tagesschau oder eben die Tagesthemen. Die Tagesschau ist ja auch sehr erfolgreich in Social Media. Was für eine Rolle spielt die Marke der Sendung, des Senders, wenn gleichzeitig die ReporterInnen, die JournalistInnen eigene Marken sind?
Es begünstigt und eigentlich affektiert sich beides gleichermaßen. Sowohl eben der Sender, der eine gewisse Reputation hat, wie auch die CreatorInnen selbst, die dann für den Sender arbeiten. Das begünstigt sich alles gleichzeitig. In meinem Fall zum Beispiel ist es eben so, ich arbeite in den Öffentlich-Rechtlichen, ich arbeite beim SWR und bin aber gleichzeitig aus meiner Perspektive Klimakommunikatorin. Andere würden sagen, vielleicht Klimaaktivistin. Aber ich will hier ganz klar einfach differenzieren, denn für mich ist ganz klar, wenn ich für den SWR auftrete, dann bin ich primär Journalistin. Und dann versuche ich eben so objektiv an die Themen ranzugehen, wie nur irgendwie möglich. Ich bediene mich meinem journalistischen Handwerk. Wenn ich aber zum Beispiel als Aktivistin auftrete, dann gilt hier eigentlich selber gleiches Prozedere. Ich bediene mich hier auch einfach wirklich meinem journalistischen Handwerk. Ich versuche, meine Quellen fundiert zu recherchieren, anzugeben, mich nicht auf irgendwie Halbwahrheiten einzulassen und wirklich alles faktenbezogen wiederzugeben. Und da ist es eben super wichtig, als wer oder was man eben dann auftritt. Und gleichzeitig kann der Sender eben auch von den Personal Brands dann auch profitieren. Wenn eben ich als Klimakommunikatorin eine gewisse Reputation habe, eine gewisse Community habe, die ich für den Sender mitbringe, dann ist das natürlich nochmal kostenlose Reichweite, die der Plattform, dem Sender, dem Medienhaus zur Verfügung stellt.
Jetzt eine ganz praktische Frage. Wenn du jetzt einen TikTok machst, kannst du dich natürlich nicht hinstellen und von den 15 oder 30 Sekunden zwei Drittel darauf verwenden, dass du sagst, das stammt aus der Studie, das. Wie kommunizierst du das? Wie machst du das den Leuten klar, woher du das hast? Kann man das irgendwo hinschreiben? Sag mal ganz, ganz praktisch.
Also ich glaube, da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Zum einen könnte man eben direkt die Quelle einblenden irgendwie in dem Video, dass man einfach einen kurzen Textbereich einfach einblendet. Oder es gibt ja auch auf TikTok die Möglichkeit, einen Link einzublenden direkt in der Bio, dass man da zum Beispiel dann eine Linkliste angibt oder zum Beispiel ein Word-Dokument auf Google Docs zum Beispiel dann einfach anlegt und da seine Quellen nochmal niederschreibt. Oder man versucht zum Beispiel in den Kommentaren auf die Quellen zu verweisen und immer da dann Sternchen und dann die Quelle da rein zu posten. Also da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten und eben viele Creator oder eben Journalistinnen, die auf Social Media oder eben jetzt hier primär auf TikTok ja aktiv sind, die bedienen sich dem auch. Und ich versuche das eben auch auf verschiedenste Art und Weisen dann immer so anzugeben, damit eben die Quellen und wie gesagt die Informationen valide sind.
Dann vorerst letzte Frage an dich, bevor wir dann später wieder alle zusammen diskutieren. Du bist ja jetzt jung und viele JournalistInnen sind ja eher so in meinem Alter, gerade bei den klassischen Medienmarken. Was empfiehlst du denn jemandem, der vielleicht bis jetzt entweder Printjournalismus oder TV-Journalismus ganz klassisch gemacht hat, wenn der oder diejenige einsteigen möchte in Social Media? Wie sollte sie eher da rangehen?
Also ich würde auf jeden Fall mich erstmal auf den Medien bewegen, erstmal mit den Medien anfangen und einfach mit ihnen anfangen zu arbeiten, heißt sich erstmal runterladen, Instagram, TikTok, vielleicht sogar noch Pinterest, LinkedIn und so weiter und so fort. Erstmal durchstöbern, erstmal anfangen und dann nach und nach eben anfangen, selber zu produzieren, ne? Sich selber auf den Plattformen zu bewegen, selber zu posten, selber vielleicht mal eine Story zu machen und so weiter und so fort. Und dann muss man eben schauen, fühle ich mich mit der Plattform zum einen erstmal wohl, weil viele sagen eben zum Beispiel TikTok, boah, das ist mir irgendwie viel zu schnelllebig, damit komme ich irgendwie noch nicht so richtig klar. Aber dennoch sind eben viele Leute nach wie vor eben total abgeschreckt von der Plattform. Und dann natürlich ganz wichtig, was ich auch gesagt habe, sich ein Thema raussuchen, ein Thema, was einem am Herzen liegt, wo man nicht irgendwie direkt wieder abspringt. Ich in meinem Fall zum Beispiel bin ja Klimajournalistin. Ich habe mich dem Klima verschrieben als Thema, weil ich da eben diese gewaltige Aufgabe für uns drin sehe und eben diese gewaltige Möglichkeit drin sehe. Wir als Journalistinnen müssen eben 130 Jahre fossile Desinformationskampagnen durchbrechen. Und jetzt, wo es eben nicht mehr zu leugnen ist, jetzt die Energiekonzerne zum Beispiel sagen, ja gut, jetzt ist es ja ohnehin zu spät, also lass uns doch einfach so weitermachen, wie es momentan ist mit der fossilen Energie. Da drin liegt die Aufgabe zu sagen, hey, nein, wir haben die Möglichkeit, wir können was verändern und die Leute eben aufzuklären und bestmöglich eben anzupassen und vorbereiten auf das, was da kommt. Deswegen zum Beispiel ist das Thema Klima für mich eins, dem verschreibe ich mich und da werde ich auch noch in Zukunft drüber sprechen. Und dem muss man sich dann einfach wirklich sicher sein dann.
Okay, super. Also erstmal vielen Dank bis hier. Nochmal herzlich willkommen, Amelie. Die erste Frage hat mir im Grunde Luisa gerade serviert, als sie gesagt hat, muss man eigentlich überhaupt Journalismus auf TikTok machen? Wie würdest du das denn beantworten? Wer sollte das machen? Muss man oder muss man nicht?
Ich glaube, Personal Branding muss man nicht bei TikTok machen. Da muss man wirklich die Plattform finden, wie Luisa gerade auch schon gesagt hat, die für einen selbst passt und mit der man sich wohlfühlt. Aber als Medienhaus sich zu überlegen, ob man zu TikTok geht, ist so ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Denn es ist einfach Fakt, dass bei TikTok die junge Zielgruppe sitzt. Es gibt Zahlen, die zeigen, dass ein Drittel der TikTok-User kein Instagram mehr hat. Die sind wirklich bei TikTok. Und da sitzen eben die ganz, ganz Jungen. Wer die junge Zielgruppe erreichen möchte, kommt an TikTok nicht vorbei. Das ist meine These, meine Meinung und meine Erfahrung auch. Und von daher würde ich mir als Medienunternehmen wirklich sehr gut überlegen, ob ich nicht den Schritt zu TikTok wagen möchte.
Was ist denn deiner Meinung nach TikTok? TikTok selber sagt immer, sie möchten nicht als Social-Media-Plattform tituliert werden, sondern sie wären eine Entertainment-Plattform. Und sie positionieren sich im Grunde als Konkurrenz zu TV-Sendern, also zu Bewegtbild. Wo würdest du das ansiedeln? Ist die Konkurrenz dann tatsächlich eine Nachrichtensendung oder ist TikTok doch was ganz Eigenes, was man gar nicht irgendwie vergleichen kann, was man als komplementäres Angebot sehen sollte?
Ja, also witzigerweise finde ich ja, dass wir alle miteinander in Konkurrenz stehen. Also auch die Funke Mediengruppe und ihre klassischen Zeitungen steht am Ende in Konkurrenz zu Netflix und Amazon Prime, denn wir haben eben nur eine begrenzte Zeit am Tag und eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Und jeder Mensch muss entscheiden, für was er diese Zeit und Aufmerksamkeit benutzt. Und von daher müssen wir auch als Zeitungshaus zum Beispiel dafür kämpfen, dass sie eher die Zeitung lesen, als Netflix einzuschalten. Von daher glaube ich, wir stehen alle miteinander in Konkurrenz sozusagen. TikTok ist was ganz Neues tatsächlich. Es ist eine Kurzvideoplattform. Das gab es in dem Ausmaß vorher einfach noch nicht. Und auch der Algorithmus ist total neuartig. Von daher würde ich das gar nicht so irgendwo einordnen, sondern sagen, es ist eine neuartige Kurzvideoplattform, die jetzt natürlich von allen anderen kopiert wird. Also ne, Instagram Reels, YouTube Shorts machen es ja jetzt nach. Aber ursprünglich war TikTok wirklich was ganz Uniques, Neues. Und ich glaube, da ist auch der Erfolg mit drin begründet.
Was würdest du denn einem Anbieter von Journalismus, weil letzten Endes machen wir alle mittlerweile auf ganz unterschiedlichen Plattformen, Ausspielkanälen, Journalismus. Wenn ich jetzt ein nachrichtliches, ein journalistisches Format in TikTok entwickeln möchte, von deiner Warte als Mitarbeitende eines klassischen Medienhauses, was muss man bei der Formatentwicklung für TikTok berücksichtigen?
Ja, da kann ich ja einfach mal von meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe Sommer 2020 bei Funke angefangen und mein Chef kam relativ kurz darauf auf mich zu und sagte, Amelie, ich glaube, wir sollten uns mal TikTok anschauen. Hast du Lust, das zu übernehmen? Und ich hatte keine Lust. Ich konnte mit TikTok nicht viel anfangen. Ich dachte, boah, da tanzen die nur rum und machen irgendwie Comedy. Wie soll ich da ordentlichen Journalismus machen? Ich bin ausgebildete Politikjournalistin. Was soll ich auf TikTok so? Und habe mich dann, und das hat Luisa eben auch schon beschrieben, einfach mal auf die Plattform eingelassen, mir die runtergeladen, mir angeschaut, was funktioniert da, was sind da die Trends, warum funktioniert es. Und wer TikTok versteht, wird auch sehr viel über die Generation Z lernen. Diese Plattform sagt einfach sehr viel über diese Generation aus und wie die so tickt. Habe ich mir das angeguckt und dann gedacht, ich glaube, ich hätte doch ein paar Ideen, wie ich Journalismus machen kann und durfte einfach ausprobieren. Und das ist ganz wichtig, was ich im Rat, den ich auf jeden Fall mitgeben möchte, dass man Mitarbeitende ausprobieren lässt und mutig ist, diese neuen Formate zu entwickeln. Ja, dann durfte ich einfach mal machen, habe dann den Kanal Du hast die Wahl gegründet. Inzwischen heißt er einfach Funke. Das ist wirklich ein Learning by Doing. Also wenn man bei dem Kanal mal ganz runterscrollt, sieht man auch, dass ich die noch ganz anders bearbeitet habe, dass ich ganz anders gesprochen habe, dass ich mich mit anderen Themen beschäftigt habe und es nach und nach immer mehr perfektioniert habe. Dann kamen Politiker-Interviews dazu. Da habe ich auch einfach mal ausprobiert, wie kommt es an? Oh, das kommt sehr gut an. Dann frage ich mal den nächsten Politiker, ob er auch noch für ein TikTok-Interview bereitsteht. Also für die Formatentwicklung, gerade bei TikTok, würde ich empfehlen, mutig zu sein, den Anfang zu machen, bereit sein, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Jetzt hast du das so geschildert, in so einem experimentellen Modus sozusagen, nicht so, wir entwickeln jetzt ein Format und machen das dann und das ist dann erstmal so und vielleicht gucken wir nach so und so vielen Sendungen, wie es funktioniert hat oder nicht und dann machen wir weiter oder nicht, sondern es entwickelt sich im Grunde organisch. Was hast du denn für einen Druck gehabt, dass es erfolgreich sein muss? Hattet ihr bestimmte KPIs definiert, die du erfüllen musstest? Oder war es tatsächlich so, dass man dir die Zeit gegeben hat, einfach eben, wie du gesagt hast, auszuprobieren und mit dem, was du getan hast, zu lernen, um das für die Zukunft dann auch vielleicht breiter aufzustellen?
Also vielleicht habe ich das gerade ein bisschen zu banal erklärt. Es war natürlich schon so, dass ich mir ein Konzept überlegt habe und gesagt habe, was ist unser Thema? Unser Thema ist Innenpolitik. Der hieß ja ursprünglich Du hast die Wahl. Das heißt, mein Anspruch war so ein bisschen, junge Menschen auf die Bundestagswahl vorzubereiten und ihnen alles rund um die Wahl zu erklären, die Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin vorzustellen, all sowas. Also ich hatte das schon ein Konzept, aber wenn ich eben, wie gesagt, gemerkt habe, oh, ein Politikerinterview funktioniert auf die und die Weise am besten, dann habe ich es eben eher nochmal in die Richtung gemacht. Ein klares Konzept und Thema gab es schon, aber darin eben so ein Learning by Doing. Und KPIs und so weiter hatte ich Gott sei Dank sehr wenig. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal ein halbes Jahr, 3 Videos pro Woche und gucken, was passiert. Und wenn es stetig wächst, in welchem Umfang auch immer, aber wenn es wächst, wenn es sich entwickelt, wenn wir auch selbst merken, wir werden besser, wir lernen immer mehr, wie wir diese junge Zielgruppe erreichen, dann sind wir erstmal happy. Wir gucken uns das an. Und man muss sagen, ich arbeite einfach sehr ressourcenschonend. Ich mache den Kanal mehr oder weniger alleine. Ich habe eine Person, die mich unterstützt im Schnitt und beim Dreh, aber alles andere ist quasi so mein Baby und von daher kann man sich das natürlich auch eher leisten, als wenn wir jetzt das irgendwie zu 10 machen würden und 10 Arbeitsplätze bezahlt werden müssten. Also von daher hatte ich den Luxus, da wirklich nicht an festen Zahlen gemessen zu werden und das wäre auch eine Empfehlung, die ich gerade für TikTok hätte, denn der Algorithmus ist so unberechenbar und man kann mit dem ersten Video 30 Personen oder 3 Millionen erreichen und man kann innerhalb von 4 Wochen schon die ersten 10.000 Follower haben oder innerhalb des ersten halben Jahres. Das heißt, es lässt sich ganz schwer vorhersagen. Und wenn man da wirklich sagt, hier im ersten halben Jahr brauchen wir die ersten 100.000 Follower, ansonsten geben wir auf, dann werden die meisten aufgeben. Wir hatten es nicht. Und vielleicht noch dazu ganz kurz. Wir haben ein halbes Jahr gebraucht, um 10.000 Follower zu erreichen. Das ist nicht ganz, ganz krass für TikTok. Das ist eher langsam, würde ich sagen, für die Anzahl der Videos, die wir produziert haben. Dann hätte man nach dem halben Jahr sagen können, so richtig einschlagen tut nicht, wir hören auf. Stattdessen haben wir gesagt, nee, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir gucken, was passiert. Bald ist die Bundestagswahl, wir gucken. Und plötzlich, irgendwie im 7. Monat dann, überschlugen sich die Zahlen. 2, 3 Videos gingen viral, zack, 50.000 Follower. Also so schnell kann es eben gehen. Und hätten wir vorher aufgehört, hätten wir eben nicht das Wachstum erreicht, was wir letztlich generiert haben. Von daher dranbleiben, auf jeden Fall.
Welche Rolle hat denn bei der Entwicklung des Formats und auch bei dem, wie du es dann im Grunde weiterentwickelt hast, dein Publikum gespielt? Hast du viel Rückmeldung bekommen? Musstest du dich viel um das Community-Management kümmern? Und hast du das alleine gemacht? Waren jetzt 3 Fragen auf einmal, aber
Community-Management-Thema auf jeden Fall. Das ist bei TikTok, kann man, finde ich, nicht so sehr von einer Community sprechen. Das liegt an dem von mir bereits erwähnten Algorithmus. Die Videos werden immer wieder Menschen in den Feed gespielt, die den Kanal vorher noch nie gesehen haben. Das heißt, es kriegt nicht immer dieselbe Bubble von Leuten meine Videos angezeigt, wie das zum Beispiel bei Instagram ist, sondern immer wieder verschiedene. Und entsprechend sind auch die Kommentare total divers. Also da ist wirklich von jungen Menschen, die mir Basic-Fragen stellen und die beantwortet bekommen wollen, bis zu Leuten, die sich offenbar sehr, sehr gut mit Politik auskennen und da wirklich in die Details gehen wollen. Alles dabei, kann man sagen. Und von daher gibt es so diese eine Community nicht. Und genauso unterschiedlich ist es auch, was das Community-Management angeht. Manche Videos haben 10.000 Kommentare, andere 30. Und vorher weiß man halt nie, wie es so einsteckt. Das heißt, man muss eigentlich immer im Alert sein, sich dem widmen zu können. Ja, ich habe so das Glück, dass meistens die meisten Kommentare kommen, wenn ich gerade im Urlaub bin. Dann habe ich immer gut was zu tun. Aber ja, ich mache das. Und da könnte man noch mehr machen. Da würde ich auf jeden Fall das nicht unterschätzen. Aber Community Management, das muss einem bewusst sein, ist bei TikTok was völlig anderes als bei den Plattformen, die wir zuvor kannten.
Okay, also auch dir erstmal vielen Dank bis hier. Ich übergebe gleich an die Mandy.
Ja, vielen lieben Dank. Ich werde jetzt mit Tom sprechen. Tom, private Medienhäuser finanzieren sich neben Werbung in den letzten Jahren verstärkt auch über Abo-Vermarktung. Das bedeutet, es wird immer wichtiger, das Informationsbedürfnis von Lesenden zu analysieren. Und damit steigt die Relevanz von Community Management. Dennoch hadern einige Redaktionen und Sender mit diesem Thema und haben nicht genug Ressourcen dafür. Weißt du, woran das liegt? Warum, sträubt man sich, diese junge Disziplin zu installieren?
Ich glaube, weil vielen Kolleginnen einfach die Relevanz nach wie vor nicht deutlich ist. Das merke ich in vielen Schulungen, die ich bei uns im Haus mache. Und das merke ich oft bei Seminaren und Vorträgen, die ich gebe, wo anschließend Community Managerinnen nach wie vor zu mir kommen und sagen, dass von ihnen erwartet wird, dass sie das nebenbei erledigen oder noch zusätzlich on top zu ihren Aufgaben. Und ich glaube, das ist nach wie vor eine Verständnisfrage. Ich kommuniziere auch sehr viel auf LinkedIn zu dem Thema, wollte mich da eigentlich gerne lieber komplexer zum Thema austauschen und habe sehr schnell gemerkt, dass es überhaupt nichts bringt, weil wir immer noch und nach wie vor über die Basics von Community Management sprechen müssen. Viele Menschen haben überhaupt nicht verstanden, was in Community Management alles drinsteckt, wie viele Dimensionen da drin sind und wie herausfordernd und schwierig diese Aufgabe eigentlich tatsächlich ist.
Verstehe. Wenn jetzt zum Beispiel dieses Verständnis da wäre, ich habe jetzt verstanden, wie relevant Community Management ist, was braucht man dann für Know-how und Personal und Strukturen in Redaktionen und Sendern, um erfolgreich strategisches Community Management zu installieren?
Naja, ich glaube, zuerst müssen, glaube ich, schon nochmal zu dieser Bewusstseinsfrage und wissen, was heißt das denn eigentlich, ja? Wichtig ist ja vor allen Dingen, dass in den Kommentarspalten Meinungsbildung stattfindet. Das muss man verstehen. Und wir stellen, in dem Moment, wo wir unsere Produkte auf eine solche Plattform stellen, geben wir ein Stück weit die Kontrolle darüber ab. Das war ja früher im analogen Geschäft ganz anders. Man hat über Radio oder Fernseher was ausgestrahlt und dann haben die Menschen das wahrgenommen und dann konnten sie untereinander darüber sprechen, aber halt im analogen und realen Raum. So, wenn ich heute im Digitalen ein Produkt hinstelle und das entfaltet einigermaßen Relevanz, dann gibt es immer eine digitale Anschlusskommunikation dazu. Und die findet entweder auf meiner eigenen Plattform statt und oder auf einer anderen Plattform. Und dann ist es doch gut und wichtig, wenn ich an diesem Diskurs und an dieser Diskussion teilnehmen kann. Das heißt, wenn ich meine eigene Meinung da nochmal und meine eigenen Positionen da verstärken oder verteidigen kann. Also das zu verstehen, dass im Digitalen das Produkt nicht abgeschlossen ist in dem Moment, wo es produziert ist. Also wenn ich ein TikTok-Video produziert habe, dann ist das Thema noch nicht vorbei, sondern dann geht es eigentlich erst so richtig los. Und dann will ich wissen, wie nehmen andere unsere Inhalte wahr? Sind wir vertrauenswürdig für die? Gibt es andere Menschen, die auch unsere eigenen Inhalte verteidigen? Weil die werden ja permanent auch angegriffen und zum Teil auch ganz erheblich diskreditiert. Also das muss man sich einfach bewusst machen. Da hängt immer eine Anschlusskommunikation dran. Und will ich da gestaltend dran teilhaben oder will ich eben nicht dran gestaltend teilhaben? So, also das finde ich, das ist ganz wichtig, dass man sich das einfach nochmal klar macht. Und dann braucht es natürlich Strukturen in einem Medienhaus. Es braucht Menschen, die das verstanden haben, die in der Lage sind, solche Kommunikationen gewinnbringend für alle Seiten zu gestalten, die auch in der Lage sind, wenn Diskurse entgleisen, die wieder einigermaßen in ein geordnetes Fahrwasser zurückzuführen. Das heißt, wir brauchen Menschen, die wirklich gut in Diskursmoderation sind und die verstehen, wie Diskurse im Digitalen geführt werden und auch wie sie zum Entgleisen gebracht werden. Und ich brauche natürlich genügend Menschen, die das bearbeiten. Denn Community Management heißt nichts anderes als Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit ist einfach aufwendig. Ja? Wenn ich eine Partnerschaft mit jemandem führe und ich rede den ganzen Tag nicht mit dem, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass diese Beziehung nicht sonderlich von Erfolg gekrönt sein wird. Und so ist es halt auch im Digitalen. Wenn ich anfange, Dialog- und Diskursräume aufzumachen, wie gesagt, dann passieren Dinge, die kann ich nicht immer alle 100% vorhersehen. Und dann muss ich aber da was reingeben, damit diese Kommunikation gelingt. Wenn ich das nicht mache, keine Chance.
Kannst du uns mal erläutern, wie man beispielsweise sehr praktisch auf TikTok ein journalistisches Profil aufbaut? Ihr habt ja mit dem Content-Netzwerk Funk das Profil Your Money aufgesetzt. Welche Vorüberlegungen sind denn nötig, um dann das Community-Management zu installieren? Also was muss ich so beim Sound berücksichtigen? Oder du meintest, jeder Beitrag produziert Anschlussfragen. Welche Recherchearbeit muss ich denn da leisten im Vorfeld?
Ja, also Your Money ist ein Format, das der HR für Funk produziert und das richtet sich natürlich an eine junge Zielgruppe, irgendwie zwischen 14 und 25. Das ist ein Finanzformat, da geht es um Finanzfragen für junge Menschen, die sich zum ersten Mal mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen. Da sind beliebte Formate zum Beispiel, was verdiene ich in Job XY oder so, aber es werden natürlich auch andere Fragen behandelt. Dann war von vornherein klar, weil es gibt nicht irgendwie 10, 15, 20 Videos an dieser Stelle, sondern es gibt ein Video in der Woche und was passiert denn in der Zwischenzeit? Und da war eine klare Zielrichtung von vornherein zu sagen, wir nehmen die Kommentare in den Blick und definieren die tatsächlich als eigenes Produkt. Ja, das ist ein zweites Produkt neben dem Video und so behandeln wir das auch. Und wir haben eine eigene Formatentwicklung zur Kommentarmoderation und zum Community Management gemacht. Also ist wichtig, dass man sich da erstmal Gedanken über ein gutes Konzept macht. Ja, das ist im Prinzip ein Konzept für ein Community Management zu entwickeln. Das ist nochmal eine zweite Formatentwicklung obendrauf aus meiner Sicht. Ne, dann braucht es eben ausreichende Ressourcen. Es braucht ein gutes Bewusstsein über die eigene Haltung. Wo stehe ich als Redaktion? Mit welcher Haltung gehe ich da in die Kommentarmoderation rein? Wer will ich da sein? Dann muss man halt definieren, was ist denn, wie soll meine Tonalität aussehen? Wie will ich Community Building machen? Was mache ich, wenn negative Kommentare oder Rückmeldungen zu meinen Produkten kommen? Also von Shitstorm will ich noch gar nicht reden an der Stelle, aber auch da muss man sich natürlich Gedanken machen. Und dann kann man im Prinzip ja so eine Konzeption machen und kann sagen, so soll das aussehen, so sehen unsere Antwortoptionen aus. Man hat bei TikTok ja nur 150 Zeichen in den Kommentaren. Das heißt, das muss auch ganz genau auf dieses Format zugeschnitten sein. Da kann man ja nicht allzu viel in einem Kommentar rüberbringen. Und das kann man schon alles vorbereiten. Und wenn wir beispielsweise mit einem neuen Video an den Start gehen, dann gibt es für die Kolleginnen, die das Community Management machen, ein eigenes Sheet. Da gucken wir schon im Vorfeld, was könnten an zusätzlichen Fragen auftauchen. Dann gibt es da bereits entsprechend vorformulierte Antworten, die in dieses 150-Zeichen-Format reinpassen. Was könnten kritische Rückfragen sein? Wir recherchieren dann auch bei anderen Formaten aus dieser Preisklasse und gucken, was sind da für Rückmeldungen gekommen, damit wir uns darauf schon einstellen können. Und haben so im Prinzip schon einen Grundstock zum Start des Videos an Material zum Thema Community Management, wo wir versuchen, das Erwartbare einfach schon abzuräumen. Ja, und das gibt den Community Managerinnen Sicherheit, weil die natürlich dann schon entsprechend gut vorbereitet sind und die können das Erwartbare sozusagen relativ schnell abräumen und haben dann mehr Zeit, um das Unerwartbare, was ja auch immer passiert und immer vorkommt, um das dann auch noch entsprechend besser zu bearbeiten.
Wir müssen ja alle kalkulieren, ob sich unser Aufwand lohnt. Woran messt ihr denn, dass es funktioniert hat und eure Vorüberlegungen wirklich zu regem Community-Building führten? Welche Kennzahlen werft ihr in die Waagschale?
Das ist für jedes Format individuell. Also wenn ich sage, ich will hier einen geordneten Diskurs haben, dann muss ich mir überlegen, wie konstituiert sich denn ein adäquater und konstruktiver Diskurs? Ja, das wäre beispielsweise die Abwesenheit irgendwie von persönlichen Attacken, von Beleidigungen. Und dann muss ich mir überlegen, wie komme ich da hin und wie lässt sich das auch tatsächlich in Zahlen messen? Und dann kann ich das überprüfen und kann sagen, okay, dann habe ich pro, was weiß ich, 100 Kommentare oder so, gibt es vielleicht eine Beleidigung untereinander und dann wäre das zum Beispiel das Ziel. Klar, ich kann gucken, wie wächst der Kanal irgendwie, wie viele Kommentare habe ich, wie ist das Verhältnis der Redaktionskommentare zu den Nutzerinnenkommentaren. Daran kann ich gucken, bin ich da selber aktiv genug, bin ich da selber sichtbar genug oder auch nicht. Aber ich glaube, es ist immer sehr individuell von den Zielen abhängig. Was will ich denn da eigentlich erreichen?
Zum Ende würde mich eine Sache interessieren, Tom. Kannst du uns drei Tipps geben, Medienschaffenden, wie sie auf TikTok Nutzende zum Sprechen bringen?
Wichtig ist natürlich immer der Ausgangskontent. Ist das ein Thema, das relevant genug in der Zielgruppe ist oder nicht? Schaffe ich es sozusagen, mich authentisch auf Menschen einzulassen? Also kann ich wirklich authentisch genug rüber und verkörpere ich das auch selbst? Bin ich an einem offenen und Austausch auf Augenhöhe interessiert? Wenn man das gut übersetzen kann und wenn die Menschen das Gefühl dafür kriegen, dass man einen echtes und ernsthaftes Interesse am Austausch hat, dann kommt man gut ins Gespräch miteinander. Wenn man aber den Eindruck hat, da will einfach nur jemand irgendwie sich ein Publikum aufbauen und will einfach nur seine Inhalte dahin senden und es ist ihm eigentlich egal, was in den Kommentaren passiert, dann ist so der Klassiker, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch am Ende wieder raus.
Also weg von reiner Distribution hin zur Kommunikation. Vielen lieben Dank, Tom. Jannik, du bist der Vierte im Bunde. Hallo. Yes. Wir freuen uns, mit dir über das Thema Vermarktung sprechen zu können. Wir haben es vorhin durch Amelie gehört. Es ist wichtig für Medienmarken auch auf TikTok zu sein. Viele Medienmarken, wie zum Beispiel die FAZ sind dort. Natürlich die Tagesschau war eine der Vorreiter. Die Zeit ist da und andere Medienmarken versuchen sich auch. Ihr Chip seid auch da. Ihr produziert aufwendige Kurzvideos. Lohnt sich das? Kann ich damit Geld verdienen? Das ist natürlich die Frage, die bei uns allen im Kopf schwebt, damit sich die Aufwände refinanzieren.
Ja, also es ist natürlich genau richtig, was du sagst, Mandy. Am Ende machen wir das nicht rein aus sozialen Aspekten, sondern wir wollen da auch wirtschaftlich mitdenken. Was vielleicht wichtig zu erwähnen ist, für uns ist TikTok jetzt kein reiner Distributionskanal, kein reines Vehikel irgendwie gewesen. Von Anfang an nicht. Und deswegen vergleichen wir es auch nicht mit Facebook beispielsweise oder Instagram. Wir wollen den Followern, den Userinnen und Usern einfach an Ort und Stelle das geben, was sie von uns als Marke auch erwarten können. Das ist aber ganz klar auch für uns als Publisher ein mutiger Schritt, weil es ein Invest ist, ein Invest in Branding, ein Invest in Marke. Und ja, das ist nicht gleich selbsterklärend damit, dass sich das auch wirtschaftlich rechnet. Einige, die vielleicht unseren Kanal über die letzten Jahre verfolgt haben, werden gesehen haben, dass wir relativ lange im letzten Jahr etwas abstinent gewesen sind. Wir haben jetzt seit Mitte des Jahres 2022 aber einen externen Creator, den Eric Langenfeld, wieder unter Vertrag, der das Gesicht unserer Marke ist. Und damit auch eine hohe Relevanz und eine Abstreckkraft für potenzielle Werbepartner hat, die uns als Kanal nutzen möchten, die Reputation von Chip, den Trust, den wir als Marke über die Jahrzehnte aufbauen konnten, um ihre Werbebotschaft bei uns eben zu platzieren. Und Eric ist für uns Repräsentant der TikTok-Zielgruppe, sehr authentisch, sehr nahbar. Und wir lassen ihm sehr viel Freiheiten in der Gestaltung der redaktionellen Videos, die er für uns macht. Das sind so etwa 10 bis 15 Stück im Monat. Und das Ganze soll natürlich auch Attraktivität für Werbepartner ausstrahlen, denn wir bieten unseren Partnern und Marktbegleitern eben an, dass wir Videos für sie produzieren mit unserem Creator und die dann auf unserem Kanal eben veröffentlichen.
Und wie habt ihr da das Pricing entwickelt? Weil wir haben ja vorhin schon durch Amelie gehört, es ist gar nicht so einfach, bei TikTok Reichweite zu skalieren. Sehr volatil. Ein Video hat Views im sechsstelligen Bereich. Das nächste, wenn man Pech hat, auf einmal im vierstelligen Bereich. Das ist eine große Herausforderung, Impressionen, WerbepartnerInnen zu gewährleisten. Wie habt ihr das gemacht?
Es ist total schwierig, ein wirklich faires und gutes Pricing zu finden, was für die Partner passt, was für die Mediaagenturen auch passt, weil es eben genauso ist, wie du gesagt hast und auch wie Amelie vorhin, es ist eben nicht plan- und skalierbar. Was erreichen wir eigentlich rein organisch mit dem Post der Videos? Und wir haben uns konzernintern sehr stark ausgetauscht mit den Kollegen, die die L und die Insta betreuen beispielsweise. Wir haben mit Leuten aus der Branche gesprochen. Und wir haben einfach geschaut, okay, im Vergleich zu anderen Maßnahmen, im Vergleich zu vielleicht klassischeren digitalen Integrationen, Display, Video, Native, die wir bei uns haben, wie sind Aufwände und Leistungen irgendwie vergleichbar, ja? Und welchen Wert bemessen wir auch in der Angebotsstruktur der Marke, die ja der Absender am Ende des Tages ist, ja? Was wollen wir da eigentlich mit reingeben? Und am Ende ist es eine Kombination aus der, sagen wir mal in Anführungszeichen, klassischen Videoproduktion samt allen Opportunitätskosten, die damit reinlaufen, dem Leistungsversprechen beziehungsweise der Leistungsgarantie, die wir auch ausgeben bei diesen Paketen und dem Wert der Marke Chip.
Was mich dabei interessieren würde und die Hörenden und Teilnehmenden bestimmt auch, wie aufwendig ist denn die Erstellung eines Werbevideos und wie sieht dann der Prozess auch mit dem Kunden aus, mit der Kundin?
Also wir nehmen uns in der Regel 14 Tage Zeit für die Erstellung eines solchen Videos. Der große Vorteil für die Kunden und Kundinnen und auch die Agenturen, die da hinterstehen, dass wir im Grunde genommen so ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Also von einem initialen Kick-Off-Call, den wir mit unserem Creator durchführen, wo wir in die Ideenfindung gehen, sofern es noch keine konkrete Konzeptidee für ein Video gibt, bis hin zu der gesamten Produktionsleistung und am Ende der Distribution. Also im Grunde genommen können sich alle Kundinnen und Kunden ein Stück weit zurücklehnen, sofern sie sich getraut haben und diesen mutigen ersten Schritt gemacht haben, zu sagen, okay, wir wollen auch ganz bewusst in dieses Format rein und das für uns und für unser Produkt, für unsere Dienstleistung, für unseren Service nutzen.
Und ihr habt jetzt gestartet, im Sommer habe ich gehört, seitdem Eric da ist und ihr einen neuen Creator habt, sind euch dann die Werbekunden in die Tür eingelaufen oder war es ein sehr
erklärungsbedürftiges Produkt.
Das wäre natürlich schön, wenn ich das jetzt sagen könnte. In der Tat ist es aber tatsächlich so, dass uns das sehr positive Feedback überrascht hat. Es sind schon sehr viele Anfragen angekommen, die nicht alle in Buchungen und in reellen Kampagnen gemündet sind. Einfach auch, weil es natürlich ein komplexeres und erklärungsbedürftigeres Produkt ist, als jetzt eine ganz klassische Integration irgendwie auf der Seite oder innerhalb einer App. Aber es ist sehr deutlich geworden, dass es ein großes Interesse gibt. Die Marktbegleiter wollen das wirklich verstehen, sind da sehr daran interessiert, aber merken dann auch in den Gesprächen, glaube ich, sehr schnell, dass es eben nicht mal eben so gemacht ist. Es ist nicht mal eben so einfach ein Post. Ich muss mir schon sehr konkret überlegen, was will ich damit eigentlich erreichen? Was möchte ich gerne kommunizieren? Was mache ich dann auch damit, wenn das veröffentlicht und gesehen wurde? Ja, und das ist, glaube ich, eine der großen Hürden und eine der großen Herausforderungen, dass da dann die Planbarkeit dahinter für diesen nächsten großen zweiten Schritt fehlt, weswegen sie das dann doch an der einen oder anderen Stelle noch zurückstellen.
Welcher Typ Werbekundschaft interessiert sich für diese moderne Werbeform auf TikTok? Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch einige, die zögern.
Definitiv. Ich könnte es gar nicht konkret für Chip jetzt so einordnen und kategorisieren, dass ich sage, es beschränkt sich jetzt auf eine spezielle Gruppe an Kundinnen und Kunden. Es ist wirklich von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu sehr großen Playern. Auch interessanterweise nicht wirklich ausschlaggebend, ob die selber einen TikTok-Account haben oder eben nicht. Besondere die, die keinen eigenen TikTok-Account haben, finden das Angebot, was wir am Ende anbieten, super spannend, dass sie auf der Plattform aktiv sein können mit einer Medienmarke, mit einem Publisher, der eine hohe Abstrahlkraft hat und hoffentlich eine sehr positive. Das ist das, was sie wirklich umtreibt und was sie spannend finden. Ablehnung in dem Sinne ist es nicht gegen das Format oder gegen das Produkt, sondern tatsächlich eher, weil sie noch nicht hundertprozentig wissen, was mache ich eigentlich dann damit im nächsten Schritt. Gerade auch, weil TikTok natürlich nur sehr begrenzte Möglichkeiten gibt, die User auch aus der App hinaus zum Beispiel auch eine offene definierte Landingpage in einen Shop oder ähnliches zu konvertieren. Das sind eben nun mal nicht die Zielsetzungen, die die Plattform verfolgt. Und den Spielregeln müssen wir uns, genauso wie alle Werbekunden, am Ende natürlich auch ein Stück weit unterordnen.
Das klingt, als ob dieses Produkt noch sehr erklärungsbedürftig ist. Lohnt sich die Vermarktung? Also habt ihr jetzt einen Creator gebucht, der wird ja wahrscheinlich auch einen Salar erhalten. Lohnt sich das oder sind das nur Peanuts, die man mit TikTok-Werbung einnimmt?
Ich glaube, es kommt auf den Blickwinkel und auf den direkten Vergleich an, aber um das mal mit den Worten unseres Verlegers zu sagen, es sind keine lousy Pennies mehr, keine lousy Peanuts. Definitiv kann es sich lohnen, man braucht aber ein konkretes Konzept, eine konkrete Strategie dahinter. Das ist ganz, ganz wichtig. Muss da an der Stelle auch wirtschaftlich denken. Aber ja, für uns lohnt sich das, sonst würden wir das so auch nicht betreiben und so nicht machen. Wir haben nicht nur kommerzielle Ziele mit dem Kanal, ganz klar, aber er muss sich natürlich irgendwie auch tragen, dass es nicht nur ein reines Invest-Thema ist. Von daher Daumen nach oben, es lohnt sich.
Am Ende nur eine Frage, wenn jetzt andere Medienschaffende denken, okay, ja, klingt für uns gut, jetzt haben wir ein Profil, das ist erfolgreich, wir gehen auch in die Vermarktung. Kannst du ihnen 3 Tipps geben, wie Sie TikTok-Vermarktung installieren bei sich?
Ja, also ich muss mir schon sehr genau überlegen, mit wem ich arbeite, wie ich arbeite. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also das Basissetting, das muss einfach sitzen. Und ich muss selber genau wissen, was möchte ich eigentlich damit erreichen und wie möchte ich an die Zielgruppe rausgehen. Ich brauche sehr klare und auch sehr transparente Angebotsstrukturen, die auch gewisse Themen einfach sehr klar abgrenzen, ja. Also Stichwort Videoproduktion, Freigabeschleifen. Da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht unwirtschaftlich wird. Und am Ende, ich glaube, es wird viel zu selten so deutlich gesagt, aber man muss sich selber auch treu bleiben, sich und der eigenen Marke. Also nicht um jeden Preis jedes Angebot oder jede Anfrage annehmen. Das soll jetzt nicht herablassend klingen, aber man muss da auch schon wirklich auswählen, ist da ein Fit da zur eigenen Brand, ist ein Fit zum Creator da, sofern man mit jemandem extern arbeitet, wenn man da überall einen Haken hintersetzen kann, wenn sich der Creator auch wohlfühlt, dann gerne, aber nicht um jeden Preis.
Vielen Dank für deine ganzen Tipps. Ja, vielen Dank auch von mir und wir steigen in die Diskussion ein und erstmal danke an diejenigen, die uns Fragen in den Chat gestellt haben und wir beugen uns sozusagen jetzt auch mal der Community. Es gibt nämlich eine Frage, die hat auch noch ein Vote bekommen und ist deswegen bei uns hier oben angezeigt worden und sie richtet sich, wenn ich es richtig sehe, erstmal an Tom, nämlich wie teilt ihr die Produktion eurer Videos auf? Machen Sie die ausschließlich die Social Media Teams oder die Video Teams? Also sprich, wer ist daran beteiligt?
Ja, tatsächlich ist bei dem Your Money Format die Videoproduktion vom Community Management getrennt. Also das sind unterschiedliche Teams, die da am Start sind. Das gilt aber nicht für alle Produkte, die wir machen. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Teams, die machen die Content-Erstellung und die machen die Kommentarmoderation am Ende dazu. Das hat den Vorteil, dass die Teams, die die Contents erstellen, auch wissen, was das in den Kommentaren auslösen kann. Und deswegen sind die damit unter dann deutlich sensibilisierter, wenn man das getrennt hat. Und wenn man da dann Menschen in der Content-Produktion hat, die das nicht so gut verstehen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Menschen, die das Community-Management machen. Aber in dem Falle ist das tatsächlich bei Your Money voneinander getrennt. Deswegen ist die Vorbereitung halt auch so relevant.
Gebt die Frage gerne auch an die anderen beiden. Also wie macht das Funke, wie macht das Chip? Wie viele Leute sind im Grunde ein Team, das dann ein Video erstellt?
Ja, ich habe es ja schon vorhin gesagt, dass ich bei mir fast alles übernehme. Und von daher ist es meine Stelle, aber auch lange nicht ganz. Und eine Videoredakteurin, die mich beim Schneiden und beim Drehen unterstützt. Aber Community und Management und so weiter ist alles aus einer Hand. Ist aber, wie gesagt, also ich hätte gerne, Tom, dich bei uns. ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und ich glaube, es ist an sich sehr gut, wenn man jemanden hat, der sich dem Community Management intensiver widmet. Aber ich glaube, gerade in dieser Runde, wo ja auch viele andere Medienschaffende dabei sind, ist es vielleicht auch gut zu wissen, dass wir eben kein Team haben von Leuten, die sich nur dem Community Management widmen können, leider, und es trotzdem irgendwie möglich ist.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Situation, die viele Medienhäuser kennen. Yannick, wie ist es bei euch?
Ist bei uns sehr, sehr ähnlich. Wir haben auch kein eigenes Team rund um das Community Management. Generell ist das Team, was den TikTok-Kanal für Chip betreibt, auch sehr klein, was mitunter natürlich auch seine Vorteile bringt, weil wir dadurch deutlich agiler und schneller auch unterwegs sein können. Aber auch bei uns reden wir in Summe über, wenn ich jetzt wirklich alles zusammenzähle, über 3 Personen, die maßgeblich an diesem Kanal arbeiten und Energie und Leistung reinstecken.
Wir haben noch eine Frage im Chat und zwar an Amelie, ob du Insights von den besten TikTok-Videos hast, gerade die Altersstruktur fände Herr oder Frau Graf sehr spannend.
Ja, die fände ich auch spannend. Haben wir aber nicht. TikTok tatsächlich zeigt männlich-weiblich und zeigt vor allem ganz toll. Und das ist wichtig in der Analyse auch. Wie lange sind die Leute dran geblieben? Wie viel Prozent haben sich bis ganz zum Schluss angeschaut? Solche Metriken, wonach sich einfach gut auch ablesen lässt. Warum ist ein Video vielleicht erfolgreicher als andere? Oft liegt es an dieser Watchtime, die man da eben sieht. Aber die genaue Altersstruktur der Followerschaft verrät TikTok nicht. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie alt die sind.
Da schließlich eine Frage an, die wir stellen wollen, nämlich die Frage, wie zufrieden ihr denn mit dem seid, was ihr an Reporting und so weiter und so fort von TikTok bekommt. Und ob sich das unterscheidet von dem, wie ihr von anderen Plattformen vielleicht versorgt werdet. Tom, ich weiß nicht, magst du was dazu sagen?
Ja, also grundsätzlich geht immer mehr. Die Plattformen sind relativ ein bisschen im Wagen. Eine Plattform wie Facebook liefert mir mehr Informationen als TikTok und Instagram geht so. Also was wir angefangen haben, deswegen machen halt zusätzliche Medienforschung zu diesen Themen und haben beispielsweise auf Instagram eigene Communities, denen wir unsere Produkte vorspielen und wo wir uns von denen Feedback einholen. Also das sind losgelöste Kanäle zu den Originalkanälen, aber dann sind, was weiß ich, 20, 25 Leute da drin, die wir vorher aus der eigenen Community, aus der eigenen Produktcommunity rekrutiert und angeschrieben haben, wo wir gesagt haben, habt ihr Lust, unsere Produkte da zu bewerten und regelmäßig das anzuschauen? Und so sammeln wir eben Feedback ein. Und das ist natürlich dann direkt von den Nutzerinnen und sehr nahbar und sehr, sehr kurz im Dialog. Und so gewinnen wir Erkenntnisse, die wir unbedingt brauchen, um die Nutzerschaft auch besser zu verstehen.
Amelie hat gesagt, was sie bekommen von TikTok. Tom hat auch gesagt, wie sie an das Thema rangehen, eigene Daten erheben, Forschung machen, die NutzerInnen befragen. Wie macht ihr das bei Chip?
Also eigene Daten erheben machen wir momentan noch nicht wirklich. Wir verlassen uns auf das, was uns TikTok, was uns die Plattform zur Verfügung stellt. Was ich persönlich mitunter etwas schwierig finde, ist, dass TikTok selber ja in zwei Account-Arten unterteilt, in Business-Accounts und in Enterprise-Accounts und dadurch auch verschiedene Leistungen für die Account-Owner abrufbar sind oder eben nicht abrufbar. Das würde ich, wenn ich es mir wünschen könnte, leicht verändern, weil unabhängig von der jeweiligen Größe, ich glaube, die Daten zu lesen zu können, die Daten generell zu generieren, ja, für sich selber, um einfach auch weiterzukommen, ist unabhängig von der Größe für jeden super relevant und sollte es auch sein.
Das führt zu einer weiteren Frage, nämlich die im Grunde der Abhängigkeit von den Plattformen. Man hat es sehr deutlich gesehen, als Instagram seinen Algorithmus geändert hat und einfach mal mitgeteilt hat, so, liebe Creators, jetzt gilt das und das nicht mehr. Ab morgen funktioniert die Plattform anders. Ihr seid ja alle, wir auch, die auf Social Media, TikTok und sonstigen Kanälen Content produzieren, davon abhängig, wie sich die Plattform verhält. Was heißt das denn für eure redaktionelle Arbeit? Janik, willst du gerade weitermachen?
Es ist genauso, wie du sagst, die Abhängigkeit ist sicherlich gegeben. Wofür ich stark plädieren würde, ist, um auch sich ein Stück weit davon perspektivisch lösen zu können, ist stärker einfach in dem Format als in der Plattform zu denken. Ja, also 9:16, ich glaube, Amelie hat es vorhin auch angesprochen, kann noch so viel mehr als am Ende des Tages nur TikTok. Ja, und wenn man sich konkret überlegt, was will ich eigentlich mit diesem Format erreichen? Wo kann ich das einbinden? Wie kann ich es noch einbinden und nutzbar machen, womit ich nicht per se sagen will, dass man einfach über eine klassische Zweitverwertung spricht, ja, aber sich selber einfach zu überlegen, ich möchte in dieses Format 9:16 investieren, möchte da drauf gehen und TikTok ist eben eine Plattform, wo ich es nutze und es gibt daneben aber auch noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, das könnte einen echten Unterschied machen und auch ein bisschen größeren Business Case am Ende schaffen.
Ich glaube auch, es empfiehlt sich immer, sich mehrere Standbeine sozusagen aufzubauen und zu sagen, okay, wir posten es auch bei YouTube Shorts oder bei Instagram Reels und auch einfach das Know-how zu haben. Selbst wenn man es nicht machen würde, aber sich das Know-how zum Thema Kurzvideos angeeignet zu haben, ist auf jeden Fall gut. Ansonsten natürlich müssen wir das hinnehmen. Wenn wir uns immer darüber ärgern, wenn irgendwo an einem Algorithmus geschraubt wird, dann wären wir nicht mehr glücklich. Dann könnte ich diesen Job als Head of Social Media nicht machen. Im Übrigen ist es nicht nur bei Social Media so. Wenn Google Metriken verändert, wir sind sehr stark auf Google-Traffic angewiesen bei uns, dann merken wir das auch. Also alle, die irgendwie online publizieren, sind gewissermaßen abhängig von den Plattformen, auf denen sie dies tun. Und das Einzige, was man machen kann, ist, dass man eben schaut, dass nicht der Traffic komplett nur von Google kommt oder komplett nur von Social kommt oder nur von einer Social-Media-Plattform, sondern so wie beim Finanzieren. Eier in mehreren Körben oder wie war das?
Diese Volatilität, diese Abhängigkeit davon, dass jemand anders im Grunde darüber entscheidet. Tom, ist das eine auch ein bisschen künstliche Diskussion oder ist das eine Geschichte, zu der wir klassischen Medienhäuser uns einfach noch nicht hin transformiert haben?
Nein, das ist überhaupt keine künstliche Diskussion, die ist sehr real. Und gerade wir als öffentlicher rechtlicher Rundfunk, ne, das ist schon nochmal anders, als wenn Privatmedien unterwegs sind, sowohl in der Erwartung von Nutzerinnen an uns, als auch das, was uns natürlich der Medienstaatsvertrag und das Telemediengesetz mitgibt. Wir wollen ja natürlich auch da sein, wo unsere Publika sind und wo wir sie erreichen können. Und analogen Fernsehen kann man halt einfach im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine 15-Jährigen erreichen. Da muss man sich auch gar nichts vormachen. Und deswegen sind diese Plattformen für uns natürlich schon relevant, aber gleichzeitig haben wir einen großen Pain, wenn wir diese nutzen, weil die durch die Algorithmen natürlich Dinge ermutigen oder so, ja, also honorieren ja Zuspitzung, Polarisierung, Emotionalisierung, Spalterei. Das ist nicht das, was in unserem Auftrag steht. Unser Auftrag ist Gemeinschaftsförderung und Demokratiestabilisierung. Und das geht eigentlich im Grunde gegen unseren Auftrag. Und deswegen müssen wir sehr genau auch gucken in der Gestaltung unserer Inhalte, aber auch in der Content-Moderation, dass wir sozusagen dem, was die Plattformen aus ihren eigenen Gründen, weil die natürlich selber monetarisieren wollen, was die sozusagen begünstigen, dass wir das nicht noch durch die Machart unserer Produkte und unserer Kommentarmoderation verstärken. Und da halten wir dagegen und müssen auch in Kauf nehmen, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben keine Reichweitenoptimierung vornehmen können, weil das für uns nicht möglich ist. Und TikTok, ich meine, die Kolleginnen der Tagesschau haben herausgefunden, dass TikTok Wortfilter auch einsetzt und haben das ja untersucht anhand vieler Beispiele. Da findet ein Shadowbanning statt. Das heißt, da werden einfach Kommentare nicht mehr sichtbar gemacht. Ich selber kann sie zwar noch sehen, aber die anderen sehen sie halt nicht mehr. Und das kann man nur dann erfahren, wenn man mehrere Accounts betreibt und sozusagen über andere Accounts guckt, was sehen die anderen denn und was sehe ich nicht. Das sind natürlich schon Probleme für uns, weil da natürlich Meinungsfreiheit auch eingeschränkt wird. So, und das müssen wir immer wieder neu bewerten und müssen immer wieder sozusagen für uns überlegen, inwieweit ist es für uns gehbar. Ich meine, Twitter ist jetzt der Klassiker schlechthin. Elon Musk übernimmt Twitter und fährt da ein völlig unberechenbares Regime. Und im Prinzip können wir im Moment, wir bewerten das jeden Tag neu, was passiert da? Und dann müssen wir entscheiden, wie geht's weiter oder eben nicht. Ne? Aber da ist Pain und Gain, das sind zwei Seiten einer Medaille.
Amelie? Ich würde total gerne noch was dazu sagen, weil ihr das eigentlich beide auch schon angesprochen habt. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Öffentlich-Rechtlichen, sondern eben auch für die Privaten, dass wir nicht um jeden Preis alles für Zahlen machen dürfen als Journalistinnen und Journalisten. Gerade bei TikTok ist man, weil es eben so, boah krass, ich kann Millionen Reichweite erzielen, vielleicht dazu verleitet, da voll drauf einzusteigen. Ich glaube, dass wir uns damit langfristig keinen Gefallen tun würden, weil wir uns abgrenzen müssen als Journalistinnen und Journalisten von Influencerinnen und Influencern, von verschiedensten Mächten, die da auch gerne Desinformation streuen, dass man sagt, okay, vielleicht machen wir damit keine Millionen Views, aber wir berichten neutral und seriös. Wenn ich immer Meinung reinstreuen würde in meine Videos, vielleicht würden sie besser laufen, sehr wahrscheinlich. Aber es wäre nicht der Journalismus, für den Funke stehen will und für den ich stehen will. Und deswegen verzichten wir darauf. Und ich glaube, das sollten sich Redaktionen von Anfang an sehr klar machen und sehr klare Richtlinien aufsetzen. Was tun wir für die Zahlen und wo sagen wir, nee, da machen wir nicht mit.
Das ist ja ein Thema, mit dem sich alle JournalistInnen rumschlagen, mit dem sich übrigens auch die Werbekunden sehr stark beschäftigen, weil sie eben auch sagen, wir bestimmte Umfelder, da wollen wir nicht stattfinden. Twitter hast du angesprochen, Tom. Man sagt ja mittlerweile, dass rund 50% der Werbekunden jetzt inzwischen da schon weg sind. Wobei das auch so eine Sache ist, es ist nicht schwierig für sie, dort wegzugehen, weil in den Mediaplänen hat Twitter nie so eine große Rolle gespielt wie vielleicht Instagram oder Meta, Facebook. Jetzt die Frage, die Mittel, die Redaktionen haben, sind begrenzt. Man hat den Eindruck, die Mittel, die Menschen, die Desinformationen streuen wollen, sind deutlich weniger begrenzt. Wie geht ihr denn mit diesem Thema um, dass es ja tatsächlich auf diesen Plattformen, bei TikTok ist es ja gerade mit dem Ukraine-Krieg auch wirklich so, dass es viel Desinformation gibt, viel Propaganda gibt. Ich weiß, dass die Plattformen auch mit dpa zusammenarbeiten, um Fakten zu checken und so weiter. Aber das reicht natürlich nicht aus, um dieser Vielzahl von Posts, die Desinformationen verbreiten, Herr zu werden. Was heißt das für euch, wenn ihr auf diesen Plattformen unterwegs seid?
Also ich finde, es bedeutet, dass wir erst recht da sein müssen. Dass es dort Desinformation gibt und solche Dinge, ist ein Grund, als Medienhaus erst recht hinzugehen und dafür zu sorgen, dass gerade diese jungen Zielgruppen auch seriöse Nachrichten dort finden und einfach einen Gegenpol zu bieten zu allem anderen.
Ich glaube auch, dass wir Gegenangebote machen müssen und dass wir auch ein Umfeld schaffen müssen, ein verlässliches Umfeld schaffen müssen, wo die Menschen wissen, sie bekommen bei uns eben bestmögliche Informationen angeboten. Uns unterlaufen auch manchmal Fehler, so ist das nicht, aber wir sind zumindest nicht strategisch so angelegt, dass wir Fehlinformationen und Falschinformationen verbreiten wollen oder schlechten Journalismus machen wollen. Wir müssen uns immer wieder klar machen, was heißt denn eigentlich Qualitätsjournalismus und was heißt Qualitätsjournalismus auch in diesem digitalen Umfeld. Und da haben viele meiner Kolleginnen, die sind nach wie vor sehr analog geprägt und sehr in dieser analogen Denke. Und da muss doch irgendwann so mal ein Mindshift auch einsetzen, weil irgendwann kommen wir an den Kipppunkt, da ist dann die Mediennutzung halt überwiegend digital. Also da ist schon noch ein bisschen was zu tun, auch im Mindset vieler meiner Kolleginnen. Aber ja, wir müssen da Angebote machen und wir müssen auch verlässliche Anker dort schaffen und wir müssen uns mit den Menschen auseinandersetzen und wir müssen sie einbinden und wir müssen sie jeden Tag aufs Neue davon überzeugen, dass wir gute und vertrauenswürdige Angebote machen. Und das müssen wir nachweisen und das machen wir auch im Community Management. Das ist sehr kleinteilig und das ist sehr aufwendig, aber nur so kann es am Ende auch gelingen, glaube ich.
Geht ihr denn alle drei davon aus, dass ihr die NutzerInnen, die jüngeren NutzerInnen, die ihr ja auf TikTok bedient, dass die zu euch, zu eurer, sagen wir mal, Homebase wandern, wenn sie älter werden oder auch, dass wenn sie zum Beispiel vertiefende Infos suchen oder nicht mit einem kurzen Video zufrieden sind, Infobedarf noch haben, dass sie dann auf eure Websites gehen oder vielleicht mal, wenn sie am Kiosk vorbeikommen, sich eine Zeitung kaufen, vielleicht sogar mal ein Abo abschließen. Aber also im ersten Schritt, ist das für euch auch ein Kanal, der die Leute auf die Website holen soll? Also die Frage richtet sich an euch alle drei. Yannick, magst du anfangen?
Es ist super wichtig und super wünschenswert. Ja, es ist aber natürlich am Ende des Tages eine Wette. Es ist eine These. Ob die aufgeht, wir wissen es einfach nicht. Ja, aber ich glaube, die Annahme, dass die Follower oder die Menschen einfach in Deutschland, die unsere Videos in ihrer For You-Page sehen, sich diese Marke und den Content, den die jeweilige Marke oder das Medium tatsächlich herausgibt, sich das merken und wann immer sie einen anderen Content sehen oder auf Google irgendwo nachsuchen, ja, und dann diese Brand in den Top-Ergebnissen wiederfinden, vielleicht eher geneigt sind, dann diese Marke auszuwählen als eine x-beliebige andere, zu der sie einfach gar keinen Bezug haben. Natürlich hätten wir das gerne, dass wir das wirklich aktiv steuern können, dass wir wirklich mit redaktionellen, mit journalistischen Inhalten die NutzerInnen auch auf unsere Seite bewegen. Wir versuchen das und probieren zum Beispiel viel aus bei Chip, dass wir so einen kleinen Hint geben, also irgendwie was in dem Video auch wirklich bewusst weglassen, um den Menschen zu bewegen, vielleicht sich auch ein komplettes Testvideo in unserem Fall jetzt auf der Seite anzuschauen oder ähnliches. Aber es klappt nur tatsächlich sehr begrenzt.
Ja, also ich fände das natürlich auch ganz, ganz schön, wenn es klappen würde. Aber ich halte es für zu schön, um wahr zu sein, dass Leute wirklich, weil sie unseren Funke-TikTok-Account sehen, danach sagen, jetzt abonniere ich die Berliner Morgenpost.
Naja, aber zumindest den Weg vielleicht auf eure Nachrichten-Websites finden, ist die Frage.
Ja, das wäre ja die Berliner Morgenpost. Also wir haben ja 12 Tageszeitungen, die eben zu Funke gehören. Das ist bei uns ja sowieso nochmal ein total kompliziertes Konstrukt, weil Funke eben für 12 Tageszeitungen steht. Viele genau. Gar nicht wissen, was dazugehört. Es ist sehr kompliziert und ja, und man kann keine Links setzen und so weiter. Was wir uns aber schon erhoffen, ist einfach Brand Awareness. Also, dass die Funke dann gehört haben und irgendwann eben doch mal sagen, Funke, die kenne ich doch, die machen doch coolen Journalismus. Übrigens nicht nur für Abonnenten. Medienhäuser suchen auch gerade händeringend nach gutem Personal. Und zum Beispiel hat sich bei uns gezeigt, dass die Volos, die sich bewerben, uns jetzt plötzlich als digital bewerten, weil sie den TikTok-Kanal kennen. Also auch solche Dinge gehen damit irgendwie einher, die sehr großen Nutzen mit sich bringen. Und ja, aber dass sie wirklich dann auf unsere Website gehen oder ein Abo bei uns abschließen, ganz, ganz schwierig.
Tom. Wir haben ja schon öfters über das Thema.
Ja, genau. Ja, wir haben schon öfter drüber gesprochen und tatsächlich, hatten wir lange eine Strategie, wo wir gesagt haben, nee, also wir müssen erstmal da stattfinden, wo die Menschen sind, nämlich auf den Drittplattformen. Mittlerweile sind wir davon ein bisschen abgerückt und sagen, bestimmte Produkte, da haben wir Conversion-Strategien entwickelt, wo wir Menschen dann versuchen, auch in die ARD-Mediathek oder die Audiothek zu überführen, wo wir nur noch Teile der Inhalte auf Drittplattformen anbieten. Es gibt aber auch andere Inhalte, wo wir ganz klar sagen, also News und Aktuelles oder so, das ist so relevant einfach für alle. Und das findet dann halt auch einfach originär auf Drittplattformen statt. Da ist sozusagen keine Conversion von uns an der Stelle direkt angepeilt.
Sind denn eure Strategien aufgegangen, die ihr da euch zurechtgelegt habt?
Also ich glaube, das können wir abschließend noch nicht sagen, weil die noch am Laufen sind und weil wir selber noch dabei sind, unsere Plattform auszubauen. Also ich glaube schon, jemand, der jahrelang YouTube-Videos bei YouTube geguckt hat, der erwartet halt gewisse Funktionalitäten und der ist das gewohnt und gehört in der Kommentarspalte halt genauso dazu. den muss man erstmal ein bisschen umgewöhnen und dann muss man auch selber konkurrenzfähige Funktionalitäten mitbringen, wenn man den ein Stück weit rüberziehen will. Und ob das gelingt oder nicht, das ist noch lange nicht abschließend geklärt.
TikTok wird auch immer häufiger quasi als Suchmaschine genutzt. Amelie, du hattest vorhin Google angesprochen auch, dass es ja auch sehr volatil sei. Habt ihr denn schon so eine Art Strategie, so eine SEO-Strategie für TikTok? Oder seid ihr da noch gar nicht aufgestellt, um das auch so zu nutzen?
Ja, du sprichst so von ihr. Am Ende müsste ich jetzt auch noch die SEO-Strategie für TikTok aufstellen. Nee, aber gerade weil TikTok ja immer mehr von jungen Usern gerade auch als Suchmaschine genutzt wird, schaue ich gerade, wenn ich es hochlade in der Bildbeschreibung und so, dass ich wirklich Hashtags setze, die dazu passen, dass ich den Namen des Politikers, den ich interviewt habe, auch nochmal in der Bildunterschrift habe. Und das funktioniert tatsächlich, das funktioniert auch schon länger, als es kommuniziert wurde. Zum Beispiel hatte ich ein Interview mit der jüngsten Bundestagsabgeordneten geführt, Emilia Fester. Und am Anfang lief das nicht so krass. Bei uns funktioniert sehr viel über die Prominenz. Also Christian Lindner oder Karl Lauterbach ziehen halt viel mehr als eine Staatssekretärin, die man noch nicht so kennt. Oder als die jüngste Abgeordnete, die an sich super interessant ist, aber halt kein so bekanntes Gesicht ist. Und von daher, wie zu erwarten war, ging das erstmal nicht viral. Und ein paar Wochen später hat die eine Rede im Bundestag gehalten, die besprochen wurde in den Medien und wo ganz viel drüber geredet wurde. Und plötzlich ging unser TikTok-Video dazu viral. Und da habe ich gemerkt, die haben diese Person bei TikTok gesucht, weil sie irgendwo anders von ihr gehört haben, sind dann auf unser Video gestoßen, weil wir die Ersten waren, die überhaupt mit ihr gesprochen hatten bei TikTok. Und dann ging das Video viral. Das heißt, es funktioniert tatsächlich und das versuche ich. Aber da jetzt eine richtige SEO-Strategie bei TikTok, I wish. Aber davor gäbe es noch viele andere Dinge zu tun, bevor ich dazu komme.
TikTok ist ja eine Plattform, die noch gar nicht so alt ist, die sehr schnell sehr groß geworden ist. Diese Art von Kurzfristigkeit, mit der dann neue Player auf den Markt kommen und die auch für die jüngeren Zielgruppen relevant sind. Wie haltet ihr das denn im Auge, dass ihr irgendwie so den nächsten Hot Shit dann auch mitkriegt und vielleicht dort auch aktiv werden könnt? Tom, wie macht ihr das beim HR?
Ja, also kann jetzt aktuell das Beispiel Twitter und Mastodon nennen, obwohl man das natürlich grundsätzlich voneinander getrennt betrachten muss. Ja, also was auf Mastodon passiert, hat nichts mit dem zu tun, was auf Twitter passiert. Aber wir müssen trotzdem gucken, weil wir natürlich auch gefragt werden, wann kommt ihr denn zu Mastodon? Wollt ihr da überhaupt aktiv werden? Und natürlich ist für uns die Frage, ist Mastodon für uns schon eine relevante Plattform? Ja oder nein? Wollen wir da aktiv werden? Ja oder nein? Ja, auch da wieder so ein Gamble, weil wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. 2008, als Twitter zum ersten Mal auf der Bildfläche erschien, konnte auch keiner ahnen, dass das irgendwann mal eine der wichtigsten Plattformen in dieser Welt sein wird. Insofern, und wir haben gesehen bei Clubhouse, ja, da gab es vor 2 Jahren irgendwie einen Riesenhype, 2,5 Jahren einen Riesenhype und das ist so schnell wieder verblüht, wie der Stern an den Himmel geschossen ist. Also das kann man realistischerweise nicht im Vorfeld wissen. Deswegen müssen wir das beobachten und deswegen müssen wir immer wieder gucken, wie entwickeln sich da die Nutzerzahlen? Können wir da Zielgruppen in ausreichender Menge erreichen? Und wenn wir das mit Ja beantworten können, dann können wir sagen, ja, wir gehen da mal hin. Und wenn wir das mit Nein beantworten, dann sagen wir, dann ist das im Moment für uns einfach keine relevante Plattform. Weil auch unsere Ressourcen sind natürlich endlich und wir können nicht irgendwie 15 Plattformen auf einmal bespielen, alle in gleichbleibender Qualität, alle auftragsgemäß. Das können wir auch nicht machen. Deswegen ist das immer wieder eine Evaluation und es gibt ganz sicher irgendwann einen kritischen Punkt, wo wir sagen, ja, da lohnt sich jetzt ein Einstieg für uns, weil wir bestimmte Zielgruppen da gut treffen können. Aber das müssen wir dann halt definieren, wo dieser Punkt ist.
Ist das einer deiner Nebenjobs, sowas im Auge zu haben?
Was genau?
Welche Plattformen vielleicht für euch in Zukunft, also welche aufkommen, welche relevant sein könnten für euch, wo ihr euch überlegt, da sollten wir vielleicht was drauf machen?
Kennt ihr schon BeReal oder ist Funke schon auf Mastodon?
Also erste Antwort ja, zweite Antwort nein und nein. Ich glaube gerade BeReal ganz schwierig im Medienhaus-Kontext. Also ich finde die Frage super wichtig und zugleich schwierig, weil eben, wie gesagt, wie viele Ressourcen steckt man in Clubhouse und wie ärgerlich ist es bei den begrenzten Ressourcen, die wir haben, wenn dann nach 4 Wochen feststeht, alles umsonst. Ja? Und gleichzeitig, wie ärgerlich ist es, wenn man zu spät einsteigt, was gerade in ganz vielen bei TikTok passiert. Jetzt bei TikTok einzusteigen, ist so viel schwerer als vor 2 Jahren. Noch besser wäre vor 3, 4 Jahren gewesen. Also da den richtigen Zeitpunkt zu finden, wenn man sagt, okay, es hat sich jetzt so ein bisschen etabliert, aber noch so, dass man noch mit einsteigen kann, ist eine Kunst. Ich sehe das ein bisschen als mein Job. Ich habe das im Auge, was aber auch ganz intrinsisch passiert, weil ich mich einfach dafür interessiere, was so auf den Plattformen und so weiter passiert. Aber es ist wirklich, wirklich schwer, das immer zu beurteilen. Und natürlich kommt es auch auf die Zielgruppe an. Also Twitch zum Beispiel, kann man sagen, hat sich definitiv schon längst etabliert. Wäre jetzt aber für uns nicht unbedingt die Plattform, wo ich sage, da braucht es noch ganz viel politischen Content. Also man muss sich wirklich so überlegen, welche Zielgruppe habe ich, welche Plattform passt dazu und wann steige ich ein. Aber auch nicht zu lange warten. Also ich merke es gerade bei TikTok, so viele Leute, die mir seit 1,5 Jahren erzählen, wir wollen bald anfangen, fangt an.
Janik, genau, das wäre meine Frage gewesen. So ganz stereotyp habe ich mir gedacht, der Chipleser ist vielleicht auch Gamer, ein bisschen nerdig. Der sitzt vielleicht bei Twitch dann auch mal länger und schaut sich da was an. Ist das so, dass ihr euch da überlegt, könnte so sein? Oder wisst ihr, dass es so ist und ihr seid da schon längst unterwegs?
Also es gibt auf jeden Fall Gamer in unserer Zielgruppe, das definitiv. Wir sind auch bei Twitch schon vor einigen Jahren eingestiegen. Das hat sich aber nicht so etabliert und so durchgesetzt, wie wir das vielleicht gedacht haben. Und von daher, aus meiner Perspektive ist es schon so, dass man nicht unbedingt zum Getriebenen werden darf als Publisher oder als Medienunternehmen. Ich muss nicht immer unbedingt bei dem neuesten Trend mitgehen, wenn es für mich und für meine Brand eben vielleicht nicht passt. Und wenn das vielleicht sogar, Stichwort Ressource, Amelie hat es auch angesprochen, bedeutet, dass ich dadurch etwas, was schon etabliert ist, möglicherweise vernachlässige, dem Ganzen nicht mehr den Wert schenke, den es irgendwie benötigt. Deswegen, wir schauen uns das zum Beispiel auch sehr intensiv an, gar keine Frage. Aber so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Immer auch eine Abwägung. Passt es zur Marke? Passt es zur Zielgruppe? Muss ich da sein? Oder investiere ich tatsächlich die Ressource eher auf das Bestehende und versuche das weiter auszubauen? Weil einfach nur, um irgendwo präsent zu sein, halte ich definitiv für ganz schwierig.
Als Clubhouse startete, war das ja in den ersten 2 Wochen, also wirklich in einem sehr kurzen Zeitraum so, dass man sich so auf Kommunikationsregeln geeinigt hat, wie man sich meldet, wann wer sprechen darf, wer von der Bühne geht. Wenn man da den Anschluss verpasst, so wie du es gesagt hast, Andi, und zu spät ist, dann kennt man vielleicht gar nicht so die Kommunikationsregeln und weiß nicht, was man richtig macht oder halt auch falsch. Jetzt für die ganzen Späteinsteigenden, die aber neugierig auf TikTok sind, hast du Tipps, welche No-Gos sie vermeiden müssen?
Ich glaube, ein ganz großes No-Go ist zu denken, dass man das, was man für andere Plattformen gemacht hat, einfach so auf TikTok übertragen kann. Man muss neu denken für diese Plattform und das ist ganz wichtig. Und dann ist ganz wichtig, sich halt wirklich drauf einzulassen und, wie du gesagt hast, die Spielregeln erstmal zu verstehen. Es gibt ein ganz schönes Beispiel bei TikTok, wenn ein Mann irgendwie eine Frau darstellen will, legt er sich einfach so ein Handtuch oder einen Lappen über den Kopf. Versteht niemand außerhalb des TikTok-Kosmos. Bei TikTok ist es ganz normal. Man kann sich sehr, sehr lächerlich machen, wenn man es halt nicht versteht. Von daher wäre mein Tipp, und so habe ich es auch am Anfang gehandhabt, sich eben wirklich darauf einzulassen. Das Tolle ist, der TikTok-Algorithmus ist so süchtig machend, dass es von ganz alleine passiert, dass man da drin hängt dann stundenlang. Und sich das halt wirklich anzugucken. Und auch nicht nur bei anderen Medienhäusern zu gucken, sondern auch bei den erfolgreichsten Creatoren und so weiter. Sich das wirklich mal anzuschauen. Wie kommunizieren die? Was sind Trends? Dann einerseits nicht völlig dann so auf cool zu machen und nicht zu sein. Ja, also auch nicht überdrehen. Aber sich schon so auf die Sprache und auf den Ton auf dieser Plattform einzulassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Tom, hast du noch ein paar Tipps für uns, was man kommunikativ auf jeden Fall vermeiden sollte? Also darf ich in meinem Alter, wenn ich jetzt als Medienmarkt vertreten bin, sagen, macht das Herz rot oder ist das verboten?
In der Regel hat man ja ein gutes Bauchgefühl dafür, was cringe ist und was nicht cringe ist. Und
außer die CSU.
Ja, nicht immer alle und so, aber also man sollte sich auch Menschen suchen, die einem ein ehrliches Feedback dazu geben. Vielleicht auch Menschen aus der Zielgruppe. Und es ist wie immer, Amelie hat es sehr schön gesagt, also eine neue Plattform hat ihre eigene Tonalität, hat ihre eigene Sprache. Und es ist tatsächlich, wie wenn man eine neue Sprache lernen muss. Und wenn ich die nicht sprechen kann, dann kann ich an der Kommunikation dort nicht adäquat teilnehmen. Und dann im schlimmsten Falle verstehe ich gar nichts. Oder wenn ich anfange, sehr viel viele unfreiwillige Fehler da reinzubauen, dann laufe ich natürlich auch Gefahr, irgendwie ausgelacht zu werden. Ich bin jetzt nicht mehr in der ganz jungen Zielgruppe. Ich bin weder Gen Y noch bin ich Gen Z und ich versuche das auch gar nicht zu sein. Sondern ich bin halt ich und so versuche ich halt ein Publikum zu finden. Und entweder gibt es Leute, die finden das in Ordnung und die folgen mir oder die tauschen sich mit mir aus oder halt auch nicht. Ich muss aber auch nicht zwingend auf jeder Plattform. Also ich bin nicht bei TikTok. Ich habe einen Account, aber ich bin da nicht aktiv. Ich kaufe andere Accounts irgendwie und muss meine Zeit auch irgendwie ein bisschen einteilen. Und es ist eine Priorisierungsfrage, wo bin ich unterwegs, wo fühle ich mich am wohlsten, wo kann ich für mich am meisten rausziehen. Und da bin ich unterwegs und da kann ich auch authentisch unterwegs sein. Jemand zu sein, der man nicht ist, das fällt sofort auf.
Okay, die Zeit ist um. Mir bleiben jetzt noch ein paar Danksagungen. Also erstmal bedanke ich mich natürlich ganz herzlich bei euch, auch bei Luisa, die uns irgendwie zum Start unserer gemeinsamen Diskussion verloren gegangen ist. Dann möchte ich auch all den anderen Journalistinnen danken, die uns zur Verfügung gestanden haben für NewsWens und die ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ich habe auch KollegInnen aus der Redaktion von Horizont, die uns unterstützt haben. Der Uwe Vorkötter, unser Herausgeber, und die Bärbel Unkrich, unsere leitende Redakteurin Kreation, sind eingesprungen, als ich mal Urlaub hatte. Und unsere Volontärin, die Jana Wilhelm, die hat uns jeden Talk fantastisch vorbereitet, recherchiert und dabei geholfen. Und Mandy, wir haben ja auch einige, die uns bei der Technik unterstützen.
Ja, Maya Baumeister hat uns sehr geholfen beim Schnitt.
Und heute,
durchdrehen.
Hier vorne, hinterm
Daniel Wagner. Produziert unseren Talk. Vielen Dank an der Stelle.
Und natürlich dir vielen Dank. Mandy ist nämlich diejenige, die die Idee zu NewsFluence hatte. Ja, das war's. Also insofern...
Ich danke dir auch.
Ja, für das Go, für die Geduld.
Danke.
Also wir hatten sehr viel Spaß. Wir haben unheimlich viel gelernt. Dann wünschen wir euch erstmal schöne Feiertage und dass wir uns alle ein bisschen entspannen können. Nicht rund um die Uhr in Social Media gucken, sondern auch mal in die Gesichter unserer Familien und Freunde. Und in diesem Sinne auch schon mal jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, vielen Dank.
Ciao.